Willkommen bei den Two Cray Nights, eurem Warhammer-Podcast von Thomas Delenardi und Kai Schmidt. Begleitet uns heute wieder auf unserem Weg per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Hallo zur vierten Folge unserer Reise per Anhalter durch den großen Bruderkrieg. Auch heute sprechen wir über ein weiteres Kapitel des Aufstiegs des Horus, des ersten Buches des großen Bruderkriegs. Letzte Woche ging der Loken zum Sindermann, heute geht der Loken zum Loken. Und wie immer bestreite ich den Podcast nicht alleine. Ich begrüße an der Stelle den Thomas.
Hallo Kai. Willkommen zurück.
Wie ist das Wetter?
Es ist laut Radio der heißeste Tag des Jahres. Er ist auf dem Weg dahin, glaube ich, ja.
Ja, also vor allem ist es unglaublich unangenehm, wenn man einen Podcast aufnehmen will und dann die Fenster zu hat. Mhm. Damit keine Nebengeräusche drauf sind, aber es ist... Also, das Kapitel heute gibt wahrscheinlich auch nicht für eine komplette Stunde her. Also Aufnahmezeit, nicht geschnittene Zeit. Und da bin ich, glaube ich, heute auch ganz dankbar drum. Es wird jeder Sekunde wird's hier drin heißer.
Ja, ich habe den Vorteil, ich sitze noch im Keller, da ist es einigermaßen angenehm, aber das ändert sich bald.
Ja, ich sitze hier auf der Seite, auf der schon den ganzen Tag die Sonne drauf geschienen hat. Also das ist sehr unangenehm. Dementsprechend ist das angenehm hier. Aber sie zieht jetzt weg und ich hoffe, dass das dann gegen Abend wieder angenehmer wird.
Ja, perfekt.
Okay, ich habe es ja eben schon gesagt, letzte Woche ging der Loken zum Sindermann. Heute geht der Loken zum Loken, fand ich ganz angebracht, weil in dem Kapitel so seine Zweifel verschwinden.
Ja, wobei, naja, kommen wir gleich dazu. Also genau. Ist es so ein Auf und Ab, glaube ich.
Wie fängt's denn an?
Wie fängt's an? Zunächst mal mit einer ganz anderen Szene, nämlich in einem Landungsschiff. Und zwar ist da die Mazadi oder Zadi unterwegs mit einem Iterator und einigen Wachen. Und soll auf Terra landen.
Genau, aber es ist ja nicht nur ein Iterator, es ist der Iterator Mehmet, der sich die Seele aus dem Leib kotzt.
Ja, genau, weil er irgendwie wahrscheinlich noch nicht so oft auf so kleineren Schiffen unterwegs war und das sein Kreislauf nicht so ganz mitmacht.
Fand ich ein schönes Detail.
Ja, ist es auch.
Auch das Detail, dass nachher dann die Kotztüte unten neben dem Landungsschiff steht und er dann darauf hofft, dass irgendjemand wegmachen wird.
Ja, das spiegelt so ein bisschen den Charakter des doch immerhin 20-jährigen jungen Manns wider. Zumindest das, was man so mitbekommt. Also das baut schon ein gewisses Bild auf, glaube ich.
Aber du hast schon gesagt, sie landen auf Terra, in Anführungszeichen.
In Anführungszeichen,
weil genau. Jetzt klärt sich echt viel. Also ja. Jetzt so die ganzen Fragen, die wir im letzten Kapitel hatten, die lösen sich jetzt komplett in Luft auf. Warum denn?
Ja, warum? Also die Tatsache, dass sie auf Terra landen, fußt auf einer Frage, die Zadi dem Mehmet stellt und in seinem Delirium vor, ja, er muss sich dann nicht übergeben, sagt er zunächst mal, sie werden auf Terra landen, was Zadi ziemlich vehement hinterfragt, weil sie ganze 29 Jahre alt ist und 28 davon auf Terra gelebt hat und das war definitiv nicht der Planet, auf dem sie jetzt landen werden.
Das sagt sie gar nicht mal so explizit, aber das kommt so irgendwie aus ihrer Stimmung heraus. Also man liest es nicht, weil das mit dem, dass es nicht Terra ist, gibt es ganz viele Hinweise jetzt so in den nächsten Sätzen, die dann immer weiter manifestieren, dass das nicht Terra ist.
Genau. Das kann nicht sein, das würde sie kennen. Zumal sie, nachdem sie landen, wird beschrieben, dass Zadi tatsächlich das erste Mal auf einem fremden Planeten landet. Das erste Mal in ihrer Karriere.
Und auch mit dem jetzt dann nachfolgenden violetten Sonnenuntergang und der abweichenden Atmosphäre des Planeten etc. etc. Also manifestiert dann quasi, dass das nicht Terra ist.
Genau, ist nicht Terra. Wobei der Mehmet nach der Landung auch so langsam zu sich kommt, nachdem er, wie du beschrieben hast, seine Kotztüte neben dem Landungssteg abgestellt hat, in der Hoffnung, dass sie irgendeiner mitnimmt, vielleicht einer der Soldaten, der dabei ist. Und er erzählt dann, dass es tatsächlich der Planet 1963 ist.
Warum 1963? Das wird ja auch eigentlich ganz cool erklärt.
Genau, das wird erklärt, ja. Das ist nämlich der 19. Planet, dem die Konformität gebracht wird, und zwar durch die 63. Expeditionsflotte.
Wie hast du Konformität interpretiert an der Stelle?
Naja, das, aus dem, was wir bisher gelernt haben, könnte man entweder sagen, es ist eine Befreiung von falschen Göttern, oder ich glaube, das ist eher der Gedanke der Astartes, die das machen, es ist so eine Angleichung einer Welt, die von Menschen bewohnt wird, zur Eingliederung in das große Ganze, also ein etwas Konformes, so würde ich es verstehen.
Genau, also es gab ja die, ach Gott, warum kriege ich das richtig zusammen? Also das ist ein Gedanke, der sich dann an der Stelle halt bei mir nochmal entwickelt hat, dass es ja so war, dass es ja irgendwie eine große Dunkelheit gab, wo halt dieses ganze Reich ja irgendwie auseinandergefallen ist und dass diese Expeditionsflotten ja dann losgeschickt wurden, um die alle nochmal irgendwie halt ins Imperium einzugliedern. Also quasi nochmal mit dem Imperium gleich zu machen, also dem Gesamtimperium nochmal hinzuzufügen, dass es auch wirklich dem Imperium dient und nicht alle ihre kleinen eigenen Herrscher haben. Was ja auch dann nochmal dazu passen würde, dass am Anfang der, in Anführungszeichen, Imperator getötet wurde.
Stimmt, ja.
Und so quasi die Konformität des Planeten zum Imperium, dass es halt nur einen Herrscher gibt, was halt dann der Imperator ist, auf dem richtigen Terra. In dem richtigen Sonnensystem mit den neuen Welten.
Von dem wir davon ausgehen, dass das das Terra ist, das Sadie und auch Logan und so weiter kennen und meinen.
Ja, ich hoffe mal, dass nicht, dass sie es jetzt dann so kompliziert machen, das wäre ja dann.
In der Szene, als sie aussteigen, wird ja der Planet, so wie du es angedeutet hast, relativ gut beschrieben. Insgesamt scheint auch die Wahrnehmung von Sadie sehr positiv zu sein und sie sagt, dass der schön ist und sich alles echt anfühlt. Und da kommen schon zwei Begriffe in der Beschreibung vor. Da kann man sich vielleicht denken, was es ist, aber auch mit Nachschlagen konnte ich nicht rausfinden, wie es definiert wird. Nämlich einmal das Wort Erinnerungsspulen, denn diese Erfahrung, diese positive Erfahrung legt sie in ihren Erinnerungsspulen ab. Und das, was sie sieht, das speichert sie mit einem Lead-Licken.
Mit einem Lead-Click. Also das ist tatsächlich ist das eine Digitalkamera. Also sie kann Fotos machen, indem sie blinzelt.
Genau, das ist das, deshalb meinte ich mal, man kann sich es ungefähr denken, wenn man nachschaut. Ja, vielleicht, wenn man irgendwelchen Science-Fiction-Filmen nachschaut. Aber ja, wer weiß.
Nee, das mit dem Lead-Click fand ich aber sehr nah an der Realität. Also jeder, der ein Handy in der Tasche hat, kann dort so ein Bild abspeichern, was sie quasi mit einem Lead-Klicken macht.
Ja.
Also stimmt. Ohne jetzt, wie man es halt mit dem bei verschiedenen Servitoren halt kennt, die irgendwas so vorgebaut haben vorm Auge. Sie können das halt dann so. Weil sie wird jetzt nicht beschrieben, dass sie irgendwas am Kopf angebaut hätte. Also vielleicht diese Erinnerungsspulen.
Ja.
Hier ist nichts vor den Augen oder so. Sie wird dann doch als normal im Gesicht beschrieben.
Genau.
Das wird nicht explizit beschrieben, dass es anders wäre.
Ja, genau, im Gesicht nicht. Aber wir wissen ja, dass dieses Kranium, wo wir genau. Das letzte Mal drüber gesprochen haben, so nach hinten geht. Vielleicht ist da ein bisschen irgendwas drin versteckt.
Da sind die Erinnerungsspulen vielleicht drin.
Zum Beispiel, genau.
Okay. Aber warum ist sie denn da?
Warum ist sie da? Naja, also das Ganze wird eingeleitet mit einem Erwartet. Und dann wird sie ganz aufgeregt und erinnert sich erstmal dran, welche große Ehre ihr zuteil wird. Weil er, man kann es eigentlich schon verraten, nämlich Logan, hat sie gerufen und zwar explizit auf diesen Planeten eingeladen. Und er hat sich auch darum gekümmert, dass die ganzen Papiere stimmen, dass sie diesen Iterator mitbekommt, und zwar einen der besten von Sindermann, und dass sie eine Wache bekommt und so weiter. Und deshalb ist das für sie eine ganz besondere Reise. Zumal, das wird auch noch beschrieben, das Bild der Memoratoren sich in den letzten Monaten wohl ganz schön drastisch ins Positive gewendet hat, dank der Euphrati-Kehler, die in einer östlichen Stadt auf dem Planeten gelandet war. Und dort hat man tatsächlich den Malokhurst gefunden.
Weißt du noch, wer das war? Der abgeschossen wurde, als Zweiter aus dem Himmel geschossen wurde, nachdem Serianus ja vor dem Thron gekillt wurde. Mhm. Und dann Malokhurst ist irgendwo auf dem Bauernhof, haben sie den gesund gepflegt. Also ja. Der lebt halt noch. Merzati wundert sich halt aber auch so ein bisschen, warum sie halt gerufen wurde, weil das letzte Treffen mit Logan war ja nicht so dolle.
Mhm. Ja, genau.
War aber der Auslöser ja für Logans Gedankengang und Logans Zweifel. Und er wollte ihr quasi danken, also weil es ihr ja quasi durch diesen Gedankengang, der bei ihm ausgelöst wurde, zu verdanken ist, dass er überhaupt ins Monument aufgenommen wird oder dass er sich dazu entschieden hat, ins Monument aufgenommen zu werden.
Was sie aber noch gar nicht weiß.
Trotzdem, also das wird vom Autor dazu genutzt, diesen Gedankengang, also diesen Prozess des Selbstzweifels, ob er das jetzt überhaupt okay ist für Loken, das zu tun, ob er dafür der Richtige ist, was er durch diese Frage von der Mercer, die ausgelöst wurde, das wird jetzt hier quasi zum Abschluss gebracht. Und das ist meiner Meinung nach auch der einzige Grund, warum sie jetzt da ist und warum die Figur, der Charakter hier an der Stelle überhaupt genutzt wird, einfach nur, um den ganzen Gedankengang und dieses Kapitel um Loken abzuschließen. Fand ich ein bisschen arm.
Ja, das stimmt. Also wir haben ja hier noch so ein Dreh da drin, aber im Grunde genommen, wie du sagst, das, was da bei Sindermann passiert ist und was auch in seinem Kopf vorgeht, davor und auch danach, da war halt sie und ihre Frage waren der Auslöser. Und im Gegensatz zu ihrer Vermutung hegt er keinen Groll gegen sie, weil er sagt, wenn ich wütend auf dich wäre, dann hätte ich dich nicht eingeladen. Und sie soll halt jetzt Zeuge oder darf eventuell Zeuge von etwas Besonderem werden, das sie mit ausgelöst hat.
Aber sie soll es ja nicht aufzeichnen.
Genau, deshalb habe ich das mit dem eventuell gesagt. Also sie darf erstmal nur alleine zu ihm gehen und mit ihm reden. Das heißt, Soldaten und auch der Mehmet warten hinten. Wobei du merkst, also meiner Meinung nach, der Mehmet ist so ein bisschen Pinguin. Also der ist, wie soll ich das sagen, er merkt nicht, wann das, was er tut, angemessen ist und wann nicht. Weil er denkt, er könnte einfach mitgehen und die Soldaten dürfen hinten bleiben zum Beispiel.
Ja gut, ist ja 20. Also.
Ja, fand ich trotzdem witzig, weil das so kleine Details sind, die ihn so ein bisschen farbiger machen. Ja, auf jeden Fall, sie darf alleine mit Loken reden, dann erklärt er das, was du gerade eben erzählt hast. Und dann sagt er aber, er muss das jetzt alleine machen und wenn er zurückkommt und er sich dann dazu entscheidet, das, was er erfahren hat, mit ihr zu teilen, dann darf sie daran teilhaben.
Als nächstes folgt dann viel Umgebungsbeschreibung bei Lokens Weg zum Monival oder zum Weg zur Initiation in den Monival. Und es folgt danach dann ein Ritual, das im Mondenschein abgehalten wird. Das ist echt viel Text rundherum, was das Ganze halt sehr schön beschreibt, wie das halt ist, dass es halt schön ist, dass es halt viel Wasser ist, in dem sich dann der Mond spiegelt, weil das wichtig ist für das Ritual, etc., etc. Aber das, was effektiv passiert, ist nicht so viel. Da wird ein bisschen gesprochen und dann wird ein bisschen Ritus gemacht und Huibu und Hexex und dann werden noch ein paar Zweifel von Loken ausgeräumt, die dann doch nochmal gekeimt sind, ob das Ganze vielleicht nicht doch ein bisschen zu esoterisch ist. Dann wird er irgendwie beruhigt und anwesend sind an der Stelle der Horus Aximand, der Tarik Torkadon und der Issekail Abaddon. Und das Lustige ist an der Stelle, dass der Aximand heißt mit Vornamen Horus. Und wird dadurch auch kleiner Horus genannt, weil er viele Charakteristika von Horus hat. Also er sieht so ähnlich aus, was halt bei einigen von den Astartes, bei den Lunawolves so ist. Und wenn die halt Horus gleichen, dann haben die auch einen gewissen sozialen Vorteil. Das heißt, die steigen schneller auf oder bekommen besondere Stellungen. Also da ist es dann doch nicht so, dass da irgendwie nur Leistung zählt oder zählt auch Aussehen. Ne? Also da haben sich selbst Astartes im Gegensatz zu heute nicht großartig geändert.
Ja, wobei es ja immerhin damit begründet wird, dass das durch die Gensaat alles leicht modifiziert ist, also auch ihr Äußeres. Und vielleicht kann man daraus schließen, dass die, die ihm noch ähnlicher sehen, weil wohl alle irgendwelche Züge von ihnen haben, dass die ihm halt auch ähnlicher sind und deshalb Vorteile genießen.
Ja,
wenn man das so interpretieren will. Ja.
Wenn die anderen sich dadurch beeinflussen lassen, ist es nicht anders als heute.
Das stimmt, ja. Wobei ich es lustig finde, also es ist ja beschrieben, dass dieser Horus, also Klein Horus, einer der wenigen ist, der diesen Namen öffentlich trägt, weil der Name wohl gar nicht so selten ist. Man nennt das Kind halt zu Ehren des großen Horus halt gern mal Horus. Aber er ist der kleinste von vieren. Das finde ich irgendwie lustig.
Also das Horus ist anscheinend genauso inflationär bei den Astartes der Lunawolves wie heutzutage Noah.
Das gibt zum Beispiel, ja.
Heute gehst du auf den Kinderspielplatz, rufst Noah und alle Kinder drehen sich um.
Also. Ja, okay. Ich weiß nicht, ob du noch ein bisschen was zu der Umgebungsbeschreibung sagen willst. Ich fand's interessant, dass, obwohl das Ganze ja viele Monate nach dem Angriff spielt, quasi noch vieles zerstört ist. Also die Umgebung wird zwar als ganz nett und schön beschrieben, er geht durch einen Ziergarten, mit dem auch mal Wasser war oder sogar Wasser ist, aber nicht mehr dort, wo es ursprünglich mal war, sondern da haben sich ganz viele Krater gebildet, die mit Wasser vollgelaufen sind. Und das Ganze spielt ja erstmal in der Dämmerung, als er sich dort auf den Weg macht. Und ich finde es ganz schön beschrieben, wie dann die anderen drei so auf einer Insel, auf einer leichten Anhöhe stehen und dann so nach und nach Laternen anmachen und dadurch eine gewisse Atmosphäre entsteht, die bei ihm, wie du es ja angedeutet hast, auch wieder erstmal so ein bisschen Unbehagen und Unsicherheit auslöst. Das meine ich mit, das ist so ein Wechselspiel gewesen jetzt während dieser ganzen Zeremonie. Mal fühlt er sich wohl, mal ist er irgendwie skeptisch, dann denkt er, ah, es ist genau das Richtige und dann wollen die mich jetzt doch verarschen, also so hin und her irgendwie.
Ja, es ist aber alles auch daran begründet, dass er halt, also er ist anscheinend so ein bisschen wie ich, er mag das Esoterische nicht.
Das sagt er auch ziemlich offensichtlich also, an einer Stelle, ja.
Wenn das alles wissenschaftlich begründet ist, ist das alles cool, ne? Sobald es in die Esoterik geht, ne, weiche von mir. Und genau. Das ist in jeder Stelle, wo er das halt ist, wo ja irgendwo diese, diese Atmosphäre geschaffen wird, also könnte man sogar fast romantisch nennen.
Ja.
Diese Atmosphäre mit den Lampen geschaffen wird und nachher auch dieses im Ritus bei der Vereidigung, wo er dann immer denkt, ah, ist mir so viel Esoterik.
Genau.
Und die anderen machen ja sagen, nee, das ist halt ein Ritual und es ist Brauchtum und trotzdem ist es bei uns auch eher Wissenschaft als Esoterik und ist halt so, muss halt so gemacht werden.
Es ist halt uralt und das wollen sie sich bewahren, weil es schon immer so gemacht wurde anscheinend.
Genau.
Das ist dann auch okay für ihn, weil er argumentiert halt mit, er glaubt nur an Empirie, also quasi Wissenschaft und so. Und da wird quasi schon erklärt, dass sie wussten, dass er sowas sagen wird, weil er halt sehr direkt ist. Und vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum er so gut in diese Gruppe passt. Weil wir das letzte Mal ja schon gelernt haben, dass die Charaktere innerhalb der Gruppe bewusst sehr unterschiedlich sein müssen oder sollten.
Ja. Wie der Tarik Torger dann sagt ja noch, ist es nicht schön, wie direkt er ist?
Genau das, ja. Ja, aber tatsächlich auch von dieser Zeremonie, viel notiert habe ich mir dann auch nicht. Außer, dass es so im Verlauf irgendwie rauskommt, dass sie zwei Lektionen für ihn haben. Nämlich die erste ist, im Monival sind alle gleich. Deshalb sollen sie sich auch mit Vornamen anreden, aber wirklich nur im Monival. Und wenn es vor ihren Soldaten oder vor der Kompanie ist, dann gelten wieder die Ränge.
Und die zweite Lektion ist, dass er auf seinen Bauch hören soll, weil er Vipus zu seinem Nachfolger in der 10. Kompanie ernennen möchte. Und aber eigentlich ein anderer das Anrecht dazu hätte, sein Nachfolger zu sein. Und sie sagen halt, okay, die zweite Lektion ist halt, hör auf deinen Bauch. Wenn du willst, dass Vipus es sein soll, dann soll Vipus es auch wirklich sein.
Genau.
Interessant ist, weil dass er jetzt auch einen Nachfolger bestimmen muss als Captain der 10., weil er jetzt ganz viele andere Verpflichtungen haben wird. Ne? Also viele soziale Verpflichtungen. Das stelle ich mir vor wie so ein diplomatischer Vertreter bei uns heute, der dann viele Bälle besuchen muss und dass er jetzt halt nicht mehr viel militärische Aufgaben dann für ihn mehr sein werden, weil er jetzt halt diese neue, wenn auch inoffizielle, aber diese neue Stellung halt hat.
Ja, das stimmt. Wobei er seine Funktion als Captain ja nicht ablegt. Also wenn er noch Zeit haben sollte.
Er wird es halt faktisch nicht mehr ausüben.
Genau. So in die Richtung geht's.
Haben die anderen zwar jetzt schon gesagt. Ne? Also kämpfen wirst du jetzt nicht mehr, jetzt ist Kaffee und Tee trinken angesagt. Also.
Ja, wenn es nur so wäre, dann wäre Abaddon aber, glaube ich, nicht mehr dabei.
Weil der hätte vielleicht keinen Bock mehr. Ja?
Genau. Zumindest so wie er beschrieben wird. Das Ende der Zeremonie finde ich eigentlich auch ganz spannend, weil da macht er sich wieder so ein bisschen Gedanken. Denn am Ende wird auch durch die Umarmung, also die umarmen sich einmal selbst, dann jeder geht zu ihm und umarmt ihn quasi so als wirklich die letzte Aufnahme.
Ja, aber wie? Das musst du dann an der Stelle genau beschreiben, weil irgendjemand schießt eine Signalrakete ab.
Ja, genau, das ist das Finale. Das ist aber, glaube ich, nur da, um nachher dann die letzte Szene wieder anzuknüpfen.
Ja, aber da umarmen sie sich ja, ne? Also in dem prasselnden Funkenregen dieser Signalrakete umarmen sie sich dann. Genau. Wo ich mir denke, also A, finde ich diese Signalrakete schon ziemlich billig, wenn du halt dran denkst, piu, pöff, und dann kommt da dieser Funkenregen runter, dann umarmen sich halt 2,30 Meter Astartes, wo ich mir denke, so.
Ja, weil, es ist halt improvisiert. Auf dem Planeten gibt es halt keine Ritualstelle dafür.
Ja.
Fehlt dann noch die Disney-Prinzessin im Hintergrund, die ein Lied singt.
Richtig. Da fällt die Disney-Prinzessin und der Prinz Charming, der vorne dran in seinem weißen Schimmel vorbeireitet.
Ja.
Also, das fand ich schon ein bisschen hemdsärmlich. Wobei ich das aber mit der Zeichnung dann hinten dran eigentlich wieder ganz cool fand. Ja. Weil sie sich ja dann am Abschließen, wir werden ja dann alle gezeichnet, dann jedes Mitglied hat eine bestimmte Mondphase als Zeichen. Der Loken, wie auch der Sejanus vorher, hat den Neumond. Der Aximand hat den Halbmond. Der Torkadon hat einen Dreiviertelmond. Und der Abaddon hat den Vollmond. Das ist dann so die Zeichnung. Die kriegen sie dann auch auf den Helm.
Ja.
Helm und Rüstung, oder? Oder nur Helm?
Ich habe mir auf dem, über dem rechten Auge auf dem Helm.
Okay, dann war es nur Helm, okay.
Genau. Das ist eigentlich ganz süß. Also ich finde das mit der, auch wenn es kitschig ist, das mit der Beschreibung finde ich trotzdem ganz nett, weil das die Astartes, die ja einerseits als groß und Kampfmaschinen so beschrieben werden, wieder viel menschlicher macht, so wie wir es am Anfang in den Kapiteln immer mal wieder zwischen den Zeilen gelesen haben. Da steht ja auch dann in dem Kapitel, also nach dem Ritual, dass sie dann quasi bis zum Sonnenaufgang da sitzen und reden und scherzen. Also so genau das, was man sich nicht bei Astartes vorstellt.
Genau. Loken macht sich ja auch nochmal Gedanken drüber, wie sein Ende ist. Also, oder wie er sich sein Ende wünscht, dass sein Ende vielleicht auch an einer Schlacht an der Seite von Horus sein wird. Und da erfährt man ja auch so nebenbei, dass Astartes zwar unsterblich, aber nicht unverwundbar sind. Also ja. Das mit dem nicht unverwundbar wussten wir ja schon. Also können ja getötet werden. Aber dass Astartes tatsächlich unsterblich sind oder vielleicht zur Zeit von großen Bruderkrieg damals vielleicht unsterblich waren. Vielleicht ist das ja in 40k mittlerweile anders. Keine Ahnung. Aber die scheinen tatsächlich unsterblich zu sein.
Ja, aber es beantwortet ja die Frage, die wir uns in den Kapiteln vorher auch ab und zu mal gestellt haben. Sind die das wirklich, die das vor 200 Jahren gestartet haben oder erlebt haben? Anscheinend ja.
Antwort ja.
Genau. Wobei der Auslöser für den Gedankengang ist ja tatsächlich der eigentliche Schwur, nämlich, dass sie ein Band geschmiedet haben, das nur der Tod durchtrennen kann. Und daraufhin überlegt er, ja, okay, gut, der Tod durchtrennen, was könnte das alles sein? Und dann kommt der Gedankengang, den du gerade eben beschrieben hast, dass es zum Beispiel nicht einfach die Zeit sein kann, sondern es ist irgendwie ein gewaltsamer Tod, wenn das so ist. Also wieder tiefgründiger als vermutet, ne?
Ja. Und damit endet das Kapitel für mich eigentlich schon. Es geht zwar noch weiter, weil dann hinterher noch beschrieben wird, wie die Memoratoren, also die Messer, die Oliton und der Mehmet mit ihren Soldaten Karten spielen, weil alle Soldaten spielen gerne Karten, weil der Soldat spielt nicht gerne Karten. Und die Messer, die ihnen ein Kartenspiel beibringt, was anscheinend irgendwie Poker ist.
Ja, nee, also das, was sie mit ihnen spielt oder spielen will, ist erstmal was anderes. Das hat der Ignis Karkasi ihr ja empfohlen. Dass sie da so ein Spiel mitbringen soll, weil Soldaten gerne spielen, meistens auch Karten.
Weil der Soldat spielt nicht gerne Karten.
Also. Genau. Wobei aber dann beschrieben wird, dass sie über das Spiel schon längst hinaus sind und die Soldaten schon lange ein Wettspiel gestartet haben, also wo es irgendwie um Geld geht zum Beispiel. Und dann kommt der Mehmet um die Ecke, der sich auch als Spieler herausstellt. Und der will ihnen so ein altes Spiel oder eine alte Version eines Spiels namens Becher beibringen. Und das erinnert an Poker. So wie du es gerade gesagt hast.
Da wird dann halt nochmal quasi von hinten rum durch die Brust ins Auge erklärt, was das Munival ist, weil in diesem Kartenspiel, was so fränkisch anmutet, also das Wort, das da benutzt wird, erinnert mich sehr stark an das Fränkische, dass das Munival in diesem Kartenspiel die Bezeichnung für die vier Könige ist. Also dieser ganze Abschlusstext ist quasi nur dafür da, jetzt noch zu sagen, der Begriff Munival kommt anscheinend aus diesem Kartenspiel von früher.
Genau, und es ist das sogenannte Gewinnerblatt.
Ja, es ist so, hätte ich nicht gebraucht.
Ja, es ist ja nur die Überleitung dazu, dass die Sadie plötzlich warum auch immer, merkt, um was es da geht, was Logan gerade macht. Und sie wittert jetzt ihre Chance, denn wenn er ihr irgendwas erzählt davon, dann hat sie die Chance, ähnlich groß rauszukommen wie die Kehle.
Ja, aber ich frage mich, wie kommt sie drauf? Weil das hat sich für mich nicht ergeben. Also hat sie irgendwie diesen Gedankengang, okay, aber dass er da jetzt weggeht und dass das quasi die Aufnahme ins Monival ist.
Ja, da kommt die Leuchtrakete zum Tragen, weil es wird beschrieben, dass in dem Moment, in dem der Mehmet das erzählt, die Leuchtrakete im Hintergrund knallt. Und sie hat dann sowas wie eine Eingebung, weil sie unter anderem auch an Glück, Zufall, aber auch Schicksal glaubt.
Also an alles, was die anderen nicht glauben.
Genau, genau.
Damit wird es dann
billige Signalrakete ist dann quasi der Auslöser dafür. Das ist so,
ja,
so
ja,
ein bisschen an den Haaren beigezogen. Ja, es ist halt so, die Ereignisse, die zusammentreffen und dann unterschiedlich interpretiert werden von den Leuten. Ja. Das Fränkisch, was du eben gesagt hast, also ja. Es wird ja tatsächlich beschrieben, dass dieses Spiel aus dem alten Amerika, wo könnte man irgendwie meinen, es könnte was mit Amerika zu tun haben und ja, auch von den Stämmen der Franken kommt oder dort gespielt wurde. Steht in einem Satz drin.
Ja, also sag ich schon, Fränkisch halt irgendwie.
Ja.
Und damit endet das Kapitel schon. Das war flott. Und ja, vor allem diesmal, also bis auf Konformität, ohne Fremdwörter.
Ach, ich habe noch zwei aufgeschrieben.
Echt?
Ja.
Welche denn?
Einmal Uslit-Platten.
Da habe ich gedacht, das hat er sich ausgedacht, dass es das nicht echt in echt gibt.
Ja, gibt's auch nicht in echt. Und wenn du danach suchst, findest du nichts. Du findest aber die englische Version, die Uslite geschrieben wird, also fast genauso. Und da gibt's dann in irgendeinem Wiki zu 40K die Beschreibung, dass das wohl so ein steinähnliches Material ist, das das Imperium nutzt, um Dinge zu bauen. Und dann ein Wort, das, also eigentlich müsste man es gar nicht googeln, weil man denkt, es kommt eh aus diesem Universum. Es gibt es auch nicht in echt, nämlich Ketonisch. Das ist die Sprache, in der er zu Beginn des Rituals angesprochen wird. Und wohl auch der Planet Ketonia, von dem er kommt oder was sein Ursprung ist, also Loken.
Aber das ist ja Teil des Universums.
Ja, man findet es aber trotzdem in Google.
Okay.
Und zwar kommt es aus dem Griechischen und beschreibt etwas, das der Erde zugehörig ist. Also Erde nicht im Sinne von Planet, sondern die Erde so als Grund und Boden für Leben und Tod.
Ja, okay.
Aber wie du sagst, also so wirklich hochtrabende, überflüssige oder den Text aufwertende Fremdwörter wie vorher, bei denen man noch was lernen kann, war diesmal keine dabei.
Nö, nicht wirklich, ne? Ja, schade, ich habe mich mittlerweile schon dran gewöhnt.
Naja, das sind ja noch ein paar Kapitel, also wir werden noch einige lernen, ja. Ich glaube, wir haben alles soweit gesagt. Das Kapitel war inhaltlich für den Fortschritt der Geschichte, glaube ich, relativ kurz. Es erklärt vieles. Also einige Fragen, die wir vorher hatten, werden beantwortet. Was es aber für mich jetzt wieder spannend macht, wir haben am Anfang ja vermutet, dass das Ganze so ein bisschen sektenartig ist und wir waren uns gar nicht so sicher, ob das jetzt die Guten oder die Bösen sind. Aber von dem, also jetzt ohne zu wissen, dass es ja die Horus Heresy ist, also wenn ich keine Ahnung hätte, würde ich jetzt wieder eher auf die Idee kommen, dass das die Guten sind.
Könnte ich an der Stelle noch gar nicht beurteilen. Weil gut und böse ist ja auch immer eine Sache von Standpunkt. Und an der Stelle ist es jetzt erstmal so, sie haben ihn jetzt halt eingenommen. Sie haben quasi den Planeten, wenn auch noch nicht ganz, dem Imperium wieder zugeführt. Ja, also doch, hast du schon recht. Also sie sind Teil des Imperiums, sie sind Diener des Imperators und tun die Aufgabe, die der Imperator ihnen zugedacht hat.
Genau. Und zwar nicht nur, weil irgendjemand gesagt hat, sie sollen es tun, sondern ich finde, es kommt auch raus, dass alle der Überzeugung sind, dass das, was sie tun, das Richtige ist.
Genau, das, wie du schon gesagt hast, das Kapitel in, an und für sich ist vom Story-Fortschritt, von der Progression eher schwach. Es beantwortet aber ganz viele Fragen, die wir uns halt vorher schon gestellt haben. Und es schließt zu diesem ersten Story-Arc im Buch ab. Ja, ja. Also dieses, sie kommen dort an in dem in dem Sonnensystem, sie reisen zu dem dritten Planeten. Da werden ganz viele Fragen, die wir dem Leser ganz viele Fragen offenbart, die ganz lange nicht gelöst werden. Bis jetzt, das heißt ganz lange, also für uns ist das lange, weil wir das wochenweise machen. Ne? Also normalerweise hast du sowas in einem Tag durch. Aber das ist jetzt quasi alles beantwortet. Und nach dem Ende dieses Kapitels bestehen, also die großen Fragen sind erstmal jetzt weg, die sie so gestellt haben. Und jetzt ergibt sich halt neue Frage, wie geht's weiter? Reisen sie jetzt ins nächste Sonnensystem? Welche Aufgaben warten jetzt weiter auf sie? Oder welche Aufgaben warten jetzt auf Loken innerhalb vom Murnival? Wie geht das jetzt auf dem Planeten noch weiter? Was ich jetzt absehbar, also für mich absehbar, wenn ich jetzt mal sage, wird nicht so sein, dass es auf dem Planeten weitergeht. Prophezeie ich jetzt mal. Weil es das ganze Zeit schon nicht mehr um den Planeten ging. Ja, also sie sind auf dem Planeten angekommen, sie haben diesen Imperator da, in Anführungszeichen Imperator, gekillt und dann sind Monate vergangen, ohne dass es halt um den Planeten ging. Und ich glaube eher, dass sie jetzt vielleicht dann weiter reisen und dass jetzt dann vielleicht auch das der große Story-Arc losgeht, warum es denn zur Ketzerei kommt oder wie Horus sich dann letztendlich jetzt vom Imperator vielleicht auch lossagt. Weil es heißt ja die Horus-Häresie, also die Horus-Ketzerei. Und damit wird wohl die Abspaltung vom eigentlichen Imperator gemeint sein. Also ich denke mal, dass das jetzt als nächstes losgeht. Das hoffe ich. Ja, also wenn es jetzt im nächsten Kapitel so weitergeht, dann haben wir noch lange keine Story-Progression, nur viel Worldbuilding. Könnte das langweilig werden, aber mal abwarten.
Mal gucken. Also ich glaube, die Charaktere, die zusätzlich eingeführt wurden, mindestens mal die Mersadi, die werden weiterhin eine Rolle spielen. Vielleicht begleitet die sie ja auch.
Die Mersadi glaube ich auch. Also jetzt schon vorbereitend damit, dass jetzt halt die Marmoratoren irgendwie ein anderes Standing haben, was jetzt auch gesagt wurde, was ja mit dem, wie es vorher aufgebaut wurde, gar nicht möglich gewesen wäre, den Charakter jetzt irgendwie weiterzuführen. Bei dem Mehmet bin ich mir nicht so sicher.
Nee, ich glaube, der spielt keine Rolle mehr.
Ich hoffe halt, dass der Sindermann noch weiter vorkommt, weil der Name so fantastisch ist. Ja, ich bin gespannt. Also, die Charaktere. Ich meine, jetzt wurde ja auch der Horus Aximand, der Tarik Torkadon, Ezekiel Abaddon, wurden jetzt ja auch mit Vor- und Nachnamen eingeführt. Also, da wird es auch noch weitergehen. Und, also, wenn es denn dann um die Häresie geht und jetzt quasi diese Einigkeit mit diesem Murnival hergestellt wurde und dass so diese Vertrautheit und dieses Romantische quasi jetzt schon, wie die halt sich halt gegenüber, also gegeneinander halt auch vorgestellt haben und dass diese eine Einigkeit geschaffen wird, könnte es natürlich auch sein, wie brechen die auseinander? Ne? Also wie werden diese unterschiedlichen Charaktere jetzt auch gegeneinander spielen, dass das Ganze vielleicht auch irgendwann bricht?
Ohne dass ich irgendwie weiß, wie es weitergeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Loken einfach mal so bei einer Häresie mitmacht. Und deshalb wird es
glaube ich
spannend. Genau, Loken nicht. Bei Loken den anderen, da wissen wir noch zu wenig. Wobei
also bei dem einen wissen wir es, wenn wir die Figur kennen.
Die Abaddon halt, genau.
Das sind für mich so diese, also von dem, was ich halt weiß, weil ich die Figuren halt kenne. Es gibt den Abaddon ja als Chaos Space Marine. Und das sind für mich so die krassen Gegenpole. Der Loken und der Abaddon. Und ich meine, es gibt sogar eine Figur, so eine Art Diorama, wo Loken gegen Abaddon kämpft.
Ja, das kann
ich mir vorstellen. So, das sind für mich so die krassen Gegenpole. Und der Horus Aximand und der Tarik Torkadon, das sind so, die so dazwischen stehen. Also die vielleicht nicht so extrem sind, wie es Abaddon und Loken sind.
Ja.
So Garvian Loken heißt er ja. Also wenn die anderen schon die Vornamen nennen, dann
genau,
können wir es bei ihm auch noch machen. Also da stellen die Fragen stellen sich mir jetzt im Kopf. Also wie geht es jetzt da weiter und wird es denn so sein, wie ich es mir jetzt gerade im Kopf aufbaue? Wir werden sehen. Ja, spätestens Kapitel 5 wird uns an der Stelle vielleicht schon eine Linderung der Fragen bescheren.
Ich bin sehr gespannt.
Okay, dann beschließen wir die heutige Folge. Vielen Dank an dich, Thomas, für deine Zeit und für deine Vorbereitung.
Danke auch an dich, Kai.
Und ihr draußen, wir hören uns nächste Woche wieder zum Kapitel 5 von Buch 1. Habt eine schöne Zeit bis dahin und bis denn. Ciao, ciao.
Macht's gut und schmelzt nicht.
Ja.